Und wäre Christus 1000 Mal in Bethlehem geboren, doch nicht in dir, du wärest ewiglich verloren. So schrieb Angelus Silesius. Die Menschwerdung Jesu Christi vor 2000 Jahren und auch heute in uns. Darum geht's an Weihnachten und darum geht's auch in diesem Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, zu dem Sie Leon Bichler aus München herzlich grüßt. Jetzt hören Sie zur Vorbereitung auf das Weihnachtsfest einen Vortrag von Dr. Johannes Hartl, dem Familienvater und Theologen sowie Gebetshausgründer aus Augsburg, zum Thema Die Menschwerdung Jesu Christi. Den Vortragsbeginn fassen wir aus Zeitgründen kurz für Sie zusammen. Zum Anfang seines Vortrages erklärt Dr. Hartl, das Christentum als die wahre Religion zu bezeichnen, erscheine manchen als intolerant. Dr. Hartl zeigt unter Verweis auf die Unterdrückung der Frauen und unter Verweis auf die Stellung der Kinder in diversen Kulturen und Religionen, dass hingegen dort oftmals mehr Intoleranz zu beobachten ist, als es landläufig angenommen wird. Jetzt fährt Dr. Hartl fort mit dem Zusammenhang zwischen dem Gottesbild, das man hat, und dem Verhalten, das daraus folgen kann.
In Indien ist immer, wenn du anschaust, welche Geschichten werden über die entsprechenden Götter erzählt, dann kommst du schnell drauf, woher die ihr Verhalten haben. Also ich behaupte allgemein, dass du so wirst wie die Götter, die du verehrst. Ist immer so. Ja, das, was die erste Stelle in deinem Leben hat, das ist dein Gott. Und das wird bestimmen, wie du denkst und wie du fühlst. So. Und das ist das absolut Geniale und Großartige, dass wenn wir uns heute damit beschäftigen, dass Gott Mensch geworden ist, ist es voller Auswirkungen auf das, wie wir die Welt sehen, wie wir Familie sehen, aber auch wie wir uns selber sehen. Als der Paulus einmal spricht über das Geschehen, dass Gott Mensch geworden ist, dass wirklich Gott herabgestiegen ist in unsere Fleischlichkeit, ruft er aus. Das ist wie ein Hymnus, eine sehr, sehr, sehr schöne Bibelstelle. Er sagt, wahrhaftig, das Geheimnis unseres Glaubens ist groß. Oder wörtlich heißt es, ohne Zweifel, das Geheimnis der Gottseligkeit ist groß. Er wurde geoffenbart im Fleisch, das heißt, Gott ist offenbar geworden im Fleisch, gerechtfertigt durch den Geist, geschaut von den Engeln, verkündet unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Ich möchte heute wirklich über etwas sprechen, was ein großes Geheimnis ist. Paulus sagt, es ist ein großes Geheimnis unseres Glaubens. Ein unglaubliches Geheimnis, an das wir uns schon so gewöhnt haben. Weihnachten und stille Nacht und Gott wird Mensch. Aber es ist ein schockierendes, ein atemberaubendes Geheimnis. Übrigens, Geheimnis heißt nicht, dass man es nicht verstehen kann. Was ist der Unterschied zwischen einem Geheimnis und einem Rätsel? Ein Rätsel ist es, was du löst es und dann hat es den Reiz verloren. Ne, das ist wie das Sudoku, wenn du das einmal ausgefüllt hast, schaust du es nie wieder an, das Rätsel ist gelöst. Ein Geheimnis ist was, je tiefer du verstehst, desto tiefer zieht es dich hinein in die Faszination. Und genau die versuche ich heute zu wecken, denn das ist das große Geheimnis von unserem Glauben, dass Gott Mensch geworden ist. Wir feiern das jedes Jahr an Weihnachten, ist vielleicht ganz gut, über sowas mal zu predigen, wenn gerade nicht Weihnachten ist, weil es ist nicht nur einmal im Jahr und es ist nicht nur Glühwein und Familienfest, es ist das unglaublichste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Eines der schönsten Zitate dazu, das ich gefunden habe, ist von dem Schweizer Theologen Hans-Urs von Balthasar. Wir haben uns ja letzte Woche angeschaut, dass Jesus der präexistente Sohn Gottes ist. Das heißt, dass Jesus nicht erst, wie man sonst denken könnte, normaler Mensch oder sowas, dass er nicht erst praktisch irgendwie entstanden ist, spontan im Leib von Maria, sondern Jesus ist von Ewigkeit zu Ewigkeit der Sohn Gottes, die reine Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit, dem Vater gleich an Wesen und an Gottheit, aber eine eigene Person. So, das musst du erstmal wissen, dass du dann verstehen kannst, was das unglaubliche Geheimnis ist, dass dieser Gott Mensch wird. wirklich, ich habe ja ein Buch geschrieben, Gott ungezähmt, vor kurzem, das eigentlich so ein Abgesang ist an den, an die Harmlosigkeit Gottes, weil es mir bis zum Hals raushängt, dieser Blödsinn von dem menschenfreundlichen Gott, der dein bester Kumpel ist, wie so ein alter Mann, dem du über die Straße helfen musst oder sowas. Gott ist Gott. Und dann kommt richtig ewig lang gar nichts. Und dann können wir irgendwann über Schöpfung sprechen. Aber Gott ist Gott. Gott ist nicht dein Kumpel. Gott ist nicht unser Dienstleister. Er ist Gott. Er ist das Zentrale im Universum. Und was Ähnliches, denke ich, meint Hans Urs von Balthasar bei diesem Zitat, wenn er sagt, du musst eigentlich erstmal verstehen, wer Gott ist, dass du verstehen kannst, was Menschwerdung bedeutet. Ihr habt das Zitat auf eurem Skript. Und für alle, die keins haben, lese ich euch's vor. Balthasar schreibt, ich lese es erst vor und dann kommentiere ich kurz. Balthasar, wer den bis zu den Wurzeln unseres Seins hinabbebenden Schauder vor dem Wesen Gottes und nicht bloß vor den Geheimnissen des Daseins und den Tiefen der Welt nicht kennt, wäre nicht vorbereitet zur Betrachtung Jesu Christi. Dass in einer menschlichen Existenz Gottes absolutes Wesen sich darzustellen beschlossen habe und diesen Beschluss auch wirksam durchzuführen in der Lage sei, dies muss dem Betrachter der Existenz Jesu täglich neu und tiefer wie etwas Unmögliches, absolut haarsträubendes befremden. Er muss da ob aus der Fassung geraten, jeden Boden unter den Füßen verlieren, er muss wenigstens in jene Ekstase des Nichtbegreifens geraten, in die die Zeitgenossen Jesu hineingerissen wurden. Ekstase des Nichtbegreifens, das wäre schon mal ein Lerneffekt für heute Abend, dass du wenigstens sagst, ich check nichts, aber das mit großer Ekstase. Ganz kurz, ich kommentiere noch mal kurz. Er sagt, du brauchst eigentlich diesen bis zu den Wurzeln unseres Seins hinabbebenden Schauder vor dem Wesen Gottes. Ich weiß nicht, ob du schon mal geschaudert hast vor dem Wesen Gottes. Der Rudolf Otto, ein großer Religionsphilosoph des angehenden 20. Jahrhunderts, hat gesagt, jeder Mensch kennt das Gruseln. Das Gruseln, wie wenn du einen Horrorfilm anschaust. Oder Kinder, die sich nachts nicht in den Keller trauen, weil sie nicht wissen, ob da ein Monster ist. Und er sagt, dieses Grundgefühl ist ein zutiefst menschliches, dass wir wissen, wir sind nicht zu Hause hier. Es gibt was Größeres. Das ist eigentlich ein gutes Gefühl. Eigentlich ist das relativ nahe an dem, was die Bibel Furcht des Herrn nennt. Wir sollen nicht Angst haben vor Gott, aber es ist Weisheit zu wissen, mit wem du es zu tun hast. Und wenn du nachdenkst, Moment, ein Gott, der hat nie angefangen. Das ist ein Zeitstall, der nach links unendlich weitergeht. Der hat nie angefangen. Und der hört auch nie auf. Der hat niemand, der ihn verursacht hat. Der hat Grenzen, der hat keine zeitliche Begrenzung, keine räumliche Begrenzung. Wie sollst du den überhaupt verstehen? Du kannst ihn nicht bestehen. Du kannst ihn nicht in deinen Kopf reinpacken. Er sprengt deinen Kopf. Er ist größer als jedes Konstrukt. Du kannst immer sagen, Moment, aber wann hast du angefangen? Er hat nicht angefangen, nur erschaffene Dinge fangen an. Aber woher kommt, das sagen die Atheisten immer, ja, wenn du Gott als Ursprung von allem annimmst, woher kommt dann Gott? Hä? Du denkst nur in Kategorien von erschaffenen Sachen, nur erschaffene Dinge fangen an. Aber es gibt Dinge, die nicht erschaffen sind. Gott ist eines davon. Er ist derjenige, der Ursprung von allem ist. Das sprengt dein Hirn. Du musst diesen Schauder mal spüren, zu erkennen, Moment, alles, was ich kenne, alles, was ich anfasse, ist ja nur erschaffen. Das hat ja sein Sein, nicht aus sich selbst. Du hast dich nicht selbst gemacht. Es gibt übrigens gar nichts, was sich selbst macht. Alles hat sein Sein von was anderem. Gott ist der Einzige, der in sich sein Sein hat. Wenn du über das mal nachdenkst, dann kannst du schon zum Beben und zum Schaudern kommen. Und der Hans Urs von Balthasar sagt, das musst du spüren, weil sonst bist du gar nicht vorbereitet auf die Betrachtung Jesu Christi. Und dann sagt er, dass Gottes absolutes Wesen erstmal beschlossen hat, sich in einem Mensch darzustellen, das ist schon unglaublich, in einem Menschen. Hätte auch in einem Berg oder weiß ich nicht sein können. Und dann, dass er aber diesen Beschluss auch wirksam durchzuführen in der Lage sei. Also, dass das klappt. Das muss einem befremden. Schau mal her, das ist wie ein, ich glaube, Karl Barth war es, der den Vergleich mal so gebracht hat. Nimm eine große Eiche. Wenn du eine Eiche in einen kleinen Tontopf einpflanzt, was passiert mit dem Tontopf? Der wird gesprengt, wenn die Eiche wächst. Es ist eine Eiche. Wie kann überhaupt der Mensch Jesus Christus funktionieren, wenn die Fülle der Gottheit, also warum zerbirst er nicht wie ein überfrachteter Atomreaktor? Wie ist es überhaupt möglich? Und dann sagt Hans Osmar Balthasar, er muss da ob aus der Fassung geraten, jeden Boden unter den Füßen verlieren oder in diese Ekstase des Nichtbegreifens geraten, in die Zeitgenossen Jesu hineingerissen worden. Da will ich euch heute reinführen. Es ist das staunenswerte, große Geheimnis unseres Glaubens. Gott im Fleische, wer kann dieses Geheimnis verstehen? Das singt ein altes Kirchenlied. In Lukas 2 wird berichtet, ne, wie der Engel, oder überhaupt im Lukas-Evangelium von Anfang an wird es erzählt, wie der Engel kommt, erst zum Zacharias und dann zu Maria. Und dann eben, ne, kriegt die Maria ihr Kind in Bethlehem. Und dann wird was Interessantes über Maria gesagt. Wir wissen ja nicht genau, wie sie aussah, aber sie war auf jeden Fall eine junge Frau. In Lukas 2,19 heißt es, Maria aber bewahrte alles in ihrem Herzen, was geschehen war, und dachte darüber nach. Ich stelle mir das vor, das ist eigentlich unglaublich. Wie, über was hat die denn eigentlich nachgedacht? Also, du musst dir vorstellen, du bist eine junge Frau und dann kommt, also, wir haben uns ja an all das gewohnt, aber das ist ja sowas von absurd. Sowas von absurd. Da kommt ein Engel zu dir und verkündet dir, hey, so, der Heiland soll geboren werden. So, und das Nächste, was sie merkt, ist, dass ihr übel wird. Das Nächste, was sie merkt, ist, dass ihre Regel ausbleibt. Also weißt du, wir haben uns so gewöhnt irgendwie, dass sie das nicht durchdenken, aber das ist das, wie sie erlebt hat. Ich meine, wie reagieren eigentlich ihre Eltern? Weißt du, wie würdest denn du reagieren, wenn deine Tochter nach Hause kommt und sagt, also ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Also erstens, ich bin schwanger, aber zweitens, keine Sorge, es war nichts. Es ist vom Heiligen Geist. Aha, vom Heiligen Geist. Weißt du, ich war in der Jugendgruppe, wir haben gebetet und ich habe eine Stimme gehört und schon war es soweit, schon war ich schwanger. Sorry, wie würdest du reagieren? Es ist tatsächlich so, das kann diesen Mädchen Kopf und Kragen kosten in der Gesellschaft. Wenn das Gerücht da ist, dass sie Ehebruch betrieben hat, dann wird sie gesteinigt. So, und dann das Nächste, was passiert ist, ne, der Bauch wird immer größer, sie bekommt ihr Baby und wickelt es in Windeln in armseligen Verhältnissen im Stall. Und das Nächste, was passiert ist, dass irgendwelche Waisen aus dem Morgenland kommen und dieses Baby anbeten. Das ist aber das gleiche Baby, das sie jeden Tag stillt und das sie jeden Tag wickelt. Und die verehren dieses Baby. Also ich denke, die Maria hatte einiges, über was sie nachdenken konnte in ihrem Herzen. Denkt, okay, die Engel singen ihm und verehren ihn als Heiland der Welt. Aber ich hatte gerade Wehen und habe ihn auf die Welt gebracht. Und wenn ich ihn nicht still, dann stirbt er. Die simple Wahrheit, über die es heute Abend geht, die man einpacken kann in einen einzelnen Satz, lautet: Gott wird ein, ja Mensch sowieso, aber er wird ein Baby, und zwar ganz präzise in Bethlehem. Und alles, was ich mit euch machen möchte, ist eigentlich, das ist wieder eine dieser Lehren, wo es gar nicht um uns geht, keinerlei Praxisanwendung oder fast keine, sondern staunend stehen wir vor dem, was tatsächlich passiert wird. Gott wird ein Baby in Bethlehem. Lass uns zunächst einfach in Erinnerung rufen, wer Gott ist und was ein Jude denkt, wenn er Gott hört. Denn wir denken vielleicht an irgendeinen Mann im Rauschebad, das ist aber nicht biblisch. Wenn Gott verstanden wird im jüdischen Vorstellung, dann gibt es im Wesentlichen zwei Quellen. Das erste ist das, wie das Volk Gottes beim Auszug aus Ägypten Gott erlebt hat. Und zweitens, wie die Propheten ihn erlebt haben. Beide haben ihn nie als harmlosen alten Mann erlebt, sondern eher in der Kategorie von dem hier. Also Theophanien, so, also Gotteserscheinungen im Alten Testament, die sind eher so im Bereich Erdbeben, Feuer, irgendwie, da sterben auch mal welche, Gewitter, so Donner, das sind so die Kategorien, ja, irgendwelche Katastrophen, es sind auch im Paket, okay? Wenn Gott kommt, hört sich das in etwa so an, Exodus Kapitel 19, Vers 16. Am dritten Tag im Morgengrauen begann es zu donnern und zu blitzen. Schwere Wolken lagen über dem Berg und gewaltiger Hörnerschall erklang. Das ist schon mal, erstmal, musst du dir vorstellen, Donner und Blitz, schwere Wolken und gewaltiger Hörnerschall. So, boah, was ist da los? Das ganze Volk im Lager begann zu zittern. Dann, Mose führte es aus dem Lager hinaus Gott entgegen. So, kommt, kommt, kommt. Die zittern alle. Okay, da ist Gott draußen. Ja, das ist real. Unten am Berg blieben sie stehen. Kann man verstehen. Der ganze Sinai war in Rauch gehüllt. Okay, jetzt kommt noch Rauch dazu. Denn Gott war im Feuer auf ihn herabgestiegen. Also da raucht's und brennt's. Der Rauch stieg vom Berg auf wie Rauch aus einem Schmelzofen. Hast du mal einen Schmelzofen gesehen? Ist unendlich heiß. Der ganze Berg bebte gewaltig. Das kommt auch noch dazu. Also wir haben jetzt nochmal, dass wir das nicht vergessen. Also Donner und Blitze, schwere Wolken, Hörner klagen. Alle zittern schon. Dann ist das Sinai in Rauch gehüllt und Feuer gibt's. Und wie Rauch aus einem Schmelzofen. Und dann bebt der ganze Berg gewaltig. Also nicht ein bisschen, sondern Sinai, ich weiß nicht, was, ein Riesengebirge, bebt gewaltig. Und der Hörnerschall wurde immer lauter. Leute, das ist scary. Das ist echt, der Hörnerschall ist schon gewaltig. Und wird immer lauter. Okay, das ist Gott. So, jetzt, ja, er ist nicht harmlos, er lässt sich nicht zähmen, gell? Was denken denn eigentlich Juden, wenn sie sich vorstellen, Gott kommt? Weil es gibt ja in den ganzen Propheten, gibt es den Hinweis, der Herr selber wird kommen. Das Kommen Gottes wird angekündigt. Wie wird es sich wohl ereignen? Ich denke, auch Maria als junge Frau denkt drüber nach. Wenn Gott wirklich einmal kommt, wenn er endlich mal wieder sein Volk heimsucht, wie wird es wohl sein? Was wird denn diesmal passieren? Wird ganz Jerusalem explodieren? Oder wird irgendwie Feuer vom Himmel fallen? Oder wird das Meer sich verwandeln in Lava. So, und stattdessen kriegt sie so ein bisschen im Bauch. Das ist unglaublich. Ganz Israel war komplett unvorbereitet, dass er so kommt. Das ist was. Ich meine, es sagt mir auch allgemein viel über die Pädagogik Gottes, dass er oft ganz anders kommt, als wir denken, dass seine Pädagogik oft ganz anders ist. Das Unglaubliche ist, Gott wird ein Baby. Und weißt du, dass Jesus den menschlichen Leib angenommen hat? Ich sage das deswegen, weil in ganz vielen Religionen der Welt erscheinen die Götter in menschlicher Gestalt, in der Mythologie. Das erzählen sie auch Krishna und alle möglichen erscheinen mal. Oder der Zeus verwandelt sich in irgendwas und kommt so. Aber die verwandeln sich in einen Menschen und dann sind sie wieder weg. Vielleicht um irgendeine Jungfrau zu verführen, klassischerweise, was die griechischen Götter gern mal tun. Ja, oder so, oder mischen sich so als Wanderer verkleidet unter die Menschen, aber dann sind sie wieder weg. Bei Jesus ist es ganz anders. Er hat menschliche Gestalt angenommen. Weißt du, dass er seinen menschlichen Leib nie wieder aufgegeben hat? Das heißt, in der Dreifaltigkeit gibt es eine Person, die einen Ellenbogen hat. Das ist wahr. Es gibt eine Person in der Dreifaltigkeit, die das Gefühl kennt, wenn die Augen ein bisschen trocken werden. Die eine Kniescheibe haben, die wissen, wie es ist, wenn man so müde ist, dass man schlafen gehen muss. Jesus ist Mensch geworden und hat seinen menschlichen Leib nicht aufgegeben. Er ist dein Bruder geworden, weil er einen menschlichen Leib hat wie du. Jetzt geht das Ganze aber noch eine Stufe tiefer, denn Jesus ist nicht nur Mensch geworden. Götter haben sich auch manchmal in Menschen verwandelt, aber Jesus hat menschliche Natur angenommen, er ist ein Baby geworden. Jesus hätte ohne weiteres als Erwachsener vom Himmel fallen können. Ich möchte heute speziell auf das Thema raus, dass er ein Baby geworden ist. Jetzt, was gibt's über Babys zu sagen? Babys sind ja bekanntlich schon extrem süß. Babys sind echt total nett, sind goldig, wie sie da drin liegen und echt nett. Aber darf ich dich mal fragen, wärst du gern nochmal ein Baby? Also meine Kinder sagen schon, oh, ist so schön, wenn man immer gefüttert, kann man den ganzen Tag rumliegen. Aber wirklich, würdest du das gern? Also, du liegst da rum, ja, aber du kannst, ein Baby kann ja gar nichts tun. Das Baby ist das Abhängigste, was es gibt. Wenn das Baby nicht gestillt wird, ist das innerhalb von ein paar, weiß ich nicht, wie lange das dauert, ein paar Stunden oder sowas, verdurstet das Baby. Wenn du das Baby nicht einhüllst in was, erfriert das Baby. Das ist so unglaublich im Vergleich zu allen, ich glaube allen, wenn ich nicht täusche, ich glaube allen, zu allen Tieren sind Menschen viel, viel, viel hilfloser. Es gibt alle möglichen Tiere, irgendwie die kommen da raus aus der Mama und so eine Stunde später sind die schon ziemlich fit und rennen rum oder machen alles Mögliche. Menschliche Babys sind komplett abhängig, sind komplett bedürftig. Das menschliche Baby muss gewickelt werden, sonst bleibt es so in der eigenen Soße liegen und wird wund und so und fängt an zu, weiß ich nicht, zu vergammeln. Nee, oder kann nicht von A nach B gehen, muss von A nach B getragen werden. So. Und jetzt mal die Pointe ist, wir haben das letzte Mal gesprochen, dass Jesus präexistent Gott gleich ist. Gott ist unbegrenzt. Wie fühlt es sich denn an, wenn du unbegrenzt bist und auf einmal, jups, kannst du nicht mal aufstehen, wenn du willst, weil du ein Baby bist? Wie ist es denn, wenn du keinen Mangel hast, du bist nämlich Gott, und auf einmal musst du laut schreien, dass die Mama dich hört, weil sonst stillt sie dich nicht, sonst verdurstest du. Und wenn du von A nach B getragen werden willst, kannst du es nicht mal sagen, weil du noch nicht mal menschliche Sprache hast als Baby. Und wenn dich keiner zudeckt, dann frierst du. Der, der das All in Bewegung hält und durch sein machtvolles Wort trägt, braucht die Hände von zwei Menschen, um herumgetragen zu werden. Der Max Lucado, ein Schriftsteller, hat in einem Buch, das über die Menschwerdung geht, einen kleinen Abschnitt geschrieben, den ich gern vorlesen möchte. Der heißt 25 Fragen an Maria. Ist einfach nur nett, aber es zeigt ein bisschen, wie unerhört die Vorstellung ist. Maria weiß ja, woher dieses Baby kommt. Was denkt sie sich jetzt, wo sie das Baby wickelt, wo sie das rumzeigt? 25 Fragen an Maria. Wie reagierte er, wenn andere Kinder in der Synagoge kicherten? Hast du dich je eigenartig gefühlt, ihn zu belehren, wie er die Welt erschuf? Wenn er ein Lamm sah, das zum Schlachten geführt wurde, veränderte sich sein Verhalten? Musste er je eine Frage über die Schrift stellen? Kam er je mit einem blauen Auge aus der Schule? Was denkst du, dachte er, wenn er eine Prostituierte sah, die für Geld den Körper anbot, den er erschaffen hatte? Wenn jemand von Satan sprach, wie reagierte er? Hatte er manchmal einen abwesenden Blick, als würde er auf etwas hören, das du nicht hörst? Wachte er manchmal verängstigt auf? Wer war sein bester Freund? Nanntest du ihn manchmal versehentlich Vater? Oder in welche Richtung hat sie gebetet, frage ich mich auch. Worüber sprachen er und sein Cousin Johannes der Täufer als Kinder? Dachtest du manchmal, hier sitzt Gott an unserem Küchentisch und isst meine Suppe? Das ist tatsächlich, Gott wird ein Baby. Das heißt einfach nur, ich habe noch ein paar Reliquien. Unsere vier Kinder sind jetzt ein bisschen aus dem Alter raus, ja. Aber so, das ist diese Nummer, okay? Baby, wickeln. Wenn du dem Jesuskind irgendeine Spielsache vor die Nase gehalten hättest, dann hättest du danach geklatscht. Gott wurde ein Baby. Ein Baby ist arm und ist bedürftig. Aber wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt das Wunschkind deiner Eltern bist im 21. Jahrhundert in Deutschland und das Kinderzimmer ist schon hergerichtet und alles ist mit Plüsch und so, alles schon schön, ist die eine Sache. Aber lass uns anschauen, was für ein Baby Jesus ist. Weil auch dann kannst du sagen, wow, dass Gott ein Baby wird, ist schon echt ein ordentliches Downgrading, aber ordentliche Runterstufung, aber lass uns nochmal anschauen, in welche Situation Jesus genau und wie er als Baby geboren wird. Erstmal, es gibt ja diese Wunschbabys, die zum Idealtermin kommen. Jesus kommt erstmal überhaupt nicht zum Idealtermin, weil sie nämlich unmittelbar vor einer, er kommt so auf die Welt, dass sie gerade in diese Steuerlisteneinschreibung kommen. Also erstmal passt nicht rein zeitlich. Zweitens, er ist ein uneheliches Baby, an das erinnern wir uns oft nicht, aber Josef und Maria waren nicht verheiratet zu dem Zeitpunkt, als Jesus auf die Welt kam. Ich glaube, Jesus ist der große Freund aller unehelichen Kinder. Weißt du, dass Jesus diesen Vorwurf, dass er ein Bastard sei, bis an sein Lebensende nicht mehr ganz los wurde? Es gibt eine Stelle, wo die Juden zu ihm sagen, hey, was erzählst du uns? Von den Vätern, von Mose, von Abraham wissen wir, woher er kam, aber von dem hier wissen wir nicht, woher er stammt. Und einmal sagen sie, wir stammen nicht aus einem Ehebruch, sagen die Juden zu Jesus. Und sie meinen damit, du schon. Jesus, der wahre Mensch, der Rabbi von Israel, wurde bis an sein Lebensende den Ruf nicht los. Vom Heiligen Geist. Ja, ja, ja. Das war eine Geburt in eine Situation, die von Anfang an von Schmach war. Es war von Anfang an Stigma, von Anfang an, hey. Schließlich, Gott wird ein Baby. Und das Erste, was passiert ist, dass es keinen Platz für ihn gibt. Nicht mal ein Kinderzimmer, die finden nicht mal einen Ort. Aber du musst dir das vorstellen, da wartet Israel jahrhundertelang auf den Messias und dann kommt er und sagt, boah, oh, jetzt passt es aber nicht, boah, jetzt ist es gerade schlecht, du, boah, ist echt ungünstig, ich weiß gar nicht, wo man hin, kannst du nicht ein andermal kommen oder gar nicht? Schließlich, Jesus wird geboren nachts und im Winter. Ich werde nachher gleich argumentieren, warum ich glaube, dass Jesus wirklich im Winter geboren wurde. Also in einer Situation, die total unpassend ist. Wir haben zwei unserer Kinder nachts bekommen, das ist auch schon eine Herausforderung. Aber nicht im Winter, nicht im Freien, sondern im Krankenhaus, okay?
Auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol geht's jetzt weiter mit dem Vortrag von Dr. Johannes Hartl aus Augsburg zur Menschwerdung Jesu Christi.
Schließlich, Jesus wird geboren, auch nicht irgendwie im schönen Deutschland, 21. Jahrhundert mit Krankenversicherung, sondern wird geboren in Israel um das Jahr 7 vor Christus in der Provinz Palästina. Das ist ein besetztes Gebiet, ein unfreies Volk, das sind die Römer. Und es ist eigentlich eine unbedeutende östliche Provinz des Römischen Reiches. Du kannst auch sagen, hey, am Ende der Welt irgendwo. Und dort in einem unterjochten Volk, irgendwo in Niemandshausen draußen. Also so komplett, hätte auch in Rom auf die Welt kommen können oder so. In Athen. Und schließlich in eine arme Familie. Wir wissen, dass die Familie von Jesus arm war, weil es heißt, dass sie zwei Tauben als Opfer da gebracht haben im Tempel. Und es war das Opfer der Armen. Die reichen Leute konnten sich ein kleines Opfer leisten, die anderen nur Tauben. Das heißt, er kam in eine arme Familie. Jesus kommt in eine verachtete Situation, von Anfang an in eine Situation von Schmach. Das ist so unglaublich, weil wir leben in einer Kultur, natürlich, in der das Perfekte hochgeachtet wird. Ja, das ist so lustig. Du musst dir zum Beispiel einfach mal Stellenmarkt, Stellenbeschreibung anschauen oder Kontaktanzeigen. Ne? Die ganzen Stellenbeschreibungen, die sind irgendwie sowas, irgendwie Suche, jungen Kollegen, mehrjährige Berufserfahrung, Verkaufstalent mit, ich habe einfach mal ein paar Sachen durchstudiert, Verkaufstalent und Durchsetzungsvermögen, hohe Internetaffinität, Kontaktfreude und hohe Kommunikationsstärke, gute Englischkenntnisse, Fähigkeit zur ergebnisorientierten, motivierenden Mitarbeiterführung, selbstständige, kundenorientierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise, höchst flexibel und reisebereit. Also kein Mensch würde irgendwie sagen, wir suchen einen Mitarbeiter ohne Berufserfahrung, der unsicher, leicht zu verunsichern ist, launisch, eifersüchtig und übergewichtig ist. Ja, irgendwie kein Mensch schreibt es. Wir suchen nach dem Perfekten, wir suchen nach dem, was passt. Okay, das ist wegen meiner irgendwie das menschliche Lebensmodell. Und Jesus wird Mensch in das komplette Gegenteil, in einer Situation, die absolut überhaupt nicht passt. Es gibt eine dieser Stellen, in der Bibel gibt es ja ganz viele so mehrdeutige Stellen. Es gibt diese Stelle, wo Jesus in Johannes 13 seinen Jüngern die Füße wäscht. Und wenn der Johannes im Johannesevangelium was schreibt, dann nie zufällig. Der sagt nicht, ja übrigens, das nebensächliche Detail war auch noch so. Sondern es heißt, dass Jesus formal aufstand und sein Obergemach ablegte. Und dann Wasser in eine Schüssel goss und seinen Jüngern begann, die Füße zu waschen. Für mich ist dieses Bild, er legt es sein Obergewand ab. Sein Obergewand ablegen ist wie, er legte diese göttliche Würde ab. In Philipper 2 lesen wir, es ganz wichtig zu verstehen, Jesus blieb wahrer Gott. Jesus hat nie aufgehört, Gott zu sein, aber er hat die göttlichen Vorrangattribute abgelegt. Lass uns das genau anschauen. Paulus ist einer der ältesten Paulusbriefe. Das ist nicht ein paar hundert Jahre später von irgendjemand erfunden worden. Das Ding ist etwa 45 nach Christus oder so entstanden, also unmittelbar oder 50 nach Christus, ganz kurz nach der Auferstehung Jesu. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein. Oder wörtlich könnte man auch sagen, er hat Gott gleich zu sein, nicht als ein Privileg erachtet für sich selbst. Sowas wie, ich bin der Coole, ich muss nicht. Er hielt da nicht fest, sondern er entäußerte sich, heißt wörtlich, er entleerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Jesu Leben war wirklich das eines Menschen. Er kam komplett auf Augenhöhe, komplett auf die Stufe des Menschen. Wenn jemand, der am Boden liegt, wenn du dem helfen willst, kannst du ihm entweder von oben herab helfen, so komm, ich helfe dir hoch und ich gebe dir Tipps aus meiner höheren Warte. Kennst du das? Wenn du von jemandem Rat suchst, aber du merkst, er erhebt sich über dich. Es kommt von oben herab, als ich in deinem Alter war und komm du erstmal so und ich weiß es besser als du. Das ist die eine Haltung, wie Menschen sein können. Und die andere Haltung ist, auf Augenhöhe zu kommen. Was Jesus tut, als er Mensch wird, ist, er kommt total auf Augenhöhe und zwar auf die niedrigstmögliche Augenhöhe, auf die Augenhöhe eines Babys zur falschen Zeit, unehelich, ohne Platz in einem armen Volk. Lass uns jetzt über das Thema Bethlehem sprechen und einfach mal betrachten, einfach diese Szene anschauen. Nichts, was passiert ist in der Heilsgeschichte und nichts, was aufgeschrieben ist in der Schrift, ist zufällig. Okay, jetzt brauche ich euch mal kurz, dass wir mal überlegen, was gab's denn in Bethlehem alles? Was ist denn in dieser, oder erstmal fangen wir erstmal an, was ist an Bethlehem interessant? Das ist eine Stadt, die kommt schon mal vor. Wer kam denn da auch her? Genau, die Stadt Davids. Jetzt lass uns einfach mal hier die Bethlehem-Szene kurz anschauen. Was, also jetzt musst du dich gedanklich ein bisschen nach Weihnachten begeben. Was war da alles in der Szene? Was gab's da alles? Sammeln wir mal. Okay, Schafe, ja, auf jeden Fall mal Schafe. So, Schaf. Und hier nochmal ein Schaf. Ups. Ja, schöne Schafe hier so. Warte, hier, Schafe. Schafe, was haben wir noch? Also erstmal, wo liegt Jesus? Ganz wichtig. Wo haben sie ihn reingelegt? In eine Krippe, genau. Krippe. Was ist in der Krippe drin normalerweise? So Stroh, Heu, sowas irgendwie. Heu. Und da haben sie den Jesus reingelegt. Kleines Jesus-Baby. So. Jesus. Und den haben sie in Windeln gewickelt. Also so ein kleines Paket. So. Schon die Füßchen noch ein bisschen raus. So, Jesus-Baby. Sehr schön. So, und dann, wann war das Ganze so urzeitmäßig? Genau, weil die Hirten hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Also es war richtig Nacht. Aber eine Sache gab es, die war hell. Das wissen wir. Genau. Jetzt, ich bin total happy. Ich bin total beglückt, dass niemand von euch sagt, dass da Ochs und Esel noch sind. Das letzte Mal, als ich die Lehre gehalten habe, musste ich da ganz groß ankämpfen gegen die Irrlehre, dass da Ochs und Esel im Stall waren. Die sind nämlich, das ist im streng genommen nicht biblisch. Also kann schon sein, dass da welche da waren. Also Ochs und Esel weiß ich nicht. Sind auf jeden Fall nicht so klar bezeugt. Hirten haben wir noch gehabt, genau, Hirten. Machen wir jetzt mal nur einmal einen Hirten hin hier. Hirte, hier, Hut. Hirten haben immer Hüte. So, Hirtenstab. So, Hirten. Extrem schön. So, das ist so ein bisschen die Szene und lass uns jetzt einfach mal anschauen, was einzeln diese Punkte zu sagen haben. Einmal mehr, nichts, was in der Schrift steht, ist zufällig drin. Erstmal ganz kurz, das ist echt nur so lustige Facts im Vorbeigehen, aber kurz zu der Geschichte mit dem Stern. Also die Sterndeuter, die fanden ja nach Bethlehem und das hab ich habe es einfach gelesen und ich finde das so interessant, dass ich euch weitergeben möchte, denn das mit dem Stern ist echt interessant. Erstmal, das ist eher ein bisschen freakig, aber das hebräische Wort für Stern, Kochav, hat einen interessanten, spannenden Zahlenwert, der mit dem Zahlenwert des Namens David zusammenhängt. Und das wiederum hängt zusammen mit der Generationenfolge, wie Jesus geboren wurde. Also da ist ein geheimnisvoller Sinn drin. Wenn euch das mal mehr interessiert, kannst du das googeln oder heute Abend noch mit mir besprechen. Aber das Interessante ist, diesen Stern von Bethlehem, den gab's wirklich. Und die Astronomie lässt sich ja sehr gut bis heute nachberechnen, weil du weißt ja genau, wann war welcher Stern. Die sind ja planmäßig. Und schon der große Astronom Kepler hat den Stern von Bethlehem berechnet. Und der Stern von Bethlehem war nicht nur einer, sondern man weiß, dass im Jahr 7 vor Christus es eine Konstellation gab, wo zwei Planeten genau übereinander waren. Und zwar waren es die Planeten Jupiter und Saturn. Das kommt nur alle paar, weiß ich nicht, 100.000 Jahre oder was vor, dass die genauso stehen, dass sie sichtbar sind. Und es ergibt dann wirklich ein überdimensional großes, helles Zeichen am Himmel. Das ist real. Und das hat 7 vor Christus tatsächlich stattgefunden. Und zwar hat man nachgerechnet, wann das genau wo sichtbar war. Jetzt müsst ihr ein bisschen mitdenken, weil es wird echt absolut heiß. Also, erstmal die Sterndeuter kamen ja von wo? aus dem Osten, also aus Babylon. Und im Jahr 7 vor Christus sah man im Frühjahr den Stern, also diese Sternkonstellation im Zeichen der Fische. Und das war westlich von Babylon. Das heißt, die sehen im Westen einen hellen Stern. Und jetzt sind die natürlich Sterndeuter. Sagst du so komisch mit Astrologie. Naja, wer weiß. Die Sterndeuter sehen zwei Sterne, und zwar den von Saturn und, also den Saturn und den Jupiter. Der Jupiter ist der größte der Planeten und gilt deswegen als Königsstern. Der Jupiter steht für den König. Der Saturn wiederum war der Schutzstern Israels. Der Saturn wurde als Stern Israels betrachtet. Das heißt, die beiden Sterne zusammen sagen sie, Moment, großer König in Israel im Westen. Jetzt sagst du, was haben die überhaupt mit Israel zu tun, die Sterndeuter? Ja, mein Freund, die Sterndeuter in Babylon waren vielleicht Juden. Denn Daniel war ein paar hundert Jahre vorher verschleppt worden und wurde zum Chef der Astrologen und Sterndeuter im Königshaus von Babel. Und er hat Sterndeuter ausgebildet und Daniel war unterrichtet in den Schriften. So ist es durchaus möglich, dass diese Sterndeuter ihre alten Bibeln rauspacken und schauen, wo soll denn der Messias geboren werden und nachforschen. Vielleicht waren sie selber nicht Juden, aber waren jedenfalls erzogen, hatten dieses Wissen. Oder sie waren Juden. Bei weitem nicht alle Juden, oder man kann sagen, nur eine Minderheit der Juden ist aus dem babylonischen Exil zurück nach Israel gegangen. Die meisten oder extrem viele blieben in Babylon. Ist es nicht interessant? Jetzt wird's noch heißer. Und zwar, man kann genau berechnen, wo dieser Stern sichtbar war und wann. Im Frühjahr 7 vor Christus sehen sie das. Und die denken sich, das ist erstaunlich. Was man auch ausrechnen kann, dass diese Sternerscheinung ein zweites Mal in Babylon noch im gleichen Jahr sichtbar war. Und zwar im Herbst, im 3. Oktober. Jetzt musst du dir vorstellen, die berechnen und überlegen und dann kommt es auf einmal nochmal. Jetzt können sie es echt nicht mehr bestreiten. Und jetzt kommt's. An welchem Tag sehen sie das? Am 3.10. ist erstaunlicherweise 7 vor Christus gleichzeitig auch Yom Kippur, der höchste Festtag der Juden. Das heißt, sie haben erst schon überlegt, hat das was zu bedeuten. Dann forschen sie noch ein paar Monate rum. Und dann kommt Yom Kippur, der größte Tag. Und dieses Zeichen nochmal. Und dann haben sie beschlossen, loszugehen. Und wenn man ausrechnet, wie lange man braucht bei normalem Fußmarsch, wenn man am 3.10. in Babylon losreist, dann kommt man gegen Mitte oder Anfang Dezember in Israel an. Und jetzt kommt's noch mal dicker. Wir lesen ja, dass sie erst nach Jerusalem gingen und dann heißt es, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her. Denn was man ausrechnen kann, ist, dass man Anfang Dezember die gleiche Sternerscheinung in Israel sehen konnte, aber dann im Süden. Das bedeutet, wenn du in Jerusalem bist, siehst du das Ding auf einmal im Süden. Und wenn du in Jerusalem genau nach Süden runtergehst, ist die nächste Stadt, wo du hinkommst, nach ein paar Kilometer, genau, Bethlehem. Deswegen, ihr Lieben, ist es absolut möglich, es gibt Diskussionen, ist Jesus wirklich wirklich im Winter und an diesem Festtag von Weihnachten so geboren? Es gibt nicht schlechte Gründe, dass es wirklich so war. Auf jeden Fall, es gab diesen Stern, es ist real, es ist kein Märchen. Lass uns weiterschauen, was in dieser Szene noch drin ist. Es ist kein Zufall, dass Jesus geboren wird unter Hirten. David war Hirte. Und schließlich gibt es in der Bibel häufig den Vergleich zwischen den schlechten Hirten Israels und Gott selbst. Gott selbst, der erscheinen wird, um seine verlorenen Schafe selbst zu sammeln. Da kommen Schafe vor und sie sind Schafe in der Nacht. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Schaut mal rein, was Gott in Jesaja sagt. Oder der Prophet sagt, wir hatten uns alle verirrt wie Schafe. Jeder ging für sich seinen eigenen Weg, doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Und weitere Aussage über den Messias. Petrus sagt, ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber seid ihr heimgekehrt zum Hirten und zum Bischof, das heißt wörtlich zum Aufseher eurer Seelen. Jesus kommt unter die verlorene Herde, unter die verlorenen Schafe, um sie heimzuholen. Gleichzeitig wird Jesus in einen Stall gelegt. Ein Stall ist für Tiere da. Die Tiere in Bethlehem hatten eine interessante, besondere Funktion, denn Bethlehem war eine der Priesterstädte. Okay, war eine der Priesterstädte. Bethlehem war schon immer berühmt für die Weidegründe. Das heißt, da wurden Schafe gezüchtet. Wo in der Gegend von Bethlehem hat man dann viele Schafe gebraucht? Im Tempel von Jerusalem, da wurden sie nämlich geschlachtet. Ihr Lieben, in Bethlehem wurden die Opferschafe für den Tempel gezüchtet. Was ist das Erste, was ein Mensch je über Jesus gesagt hat? Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Jesus ist die Erfüllung der Opfer. Und er wird geboren inmitten der Opfertiere. Aber er opfert sich anstelle aller Tiere, anstelle aller Menschen. Er wird in den Stall gelegt. Und schließlich, wohin wird er genau gelegt? In eine Krippe. Was ist denn sonst in einer Krippe drin? Naja, das Futter für die Tiere, das Futter für die Schafe. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich bin der gute Hirt, ich gebe mein Leben für die Schafe. Und wo ist das Ganze? In Bethlehem. Was ist denn das, was da drin liegt? Das ist Heu oder Getreide. Also beides, Heu und Getreide selber, kommt vom Korn. Und aus dem Korn wird Brot gemacht. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Er sagt zu seinen Jüngern, mein Fleisch. Er nimmt Brot und sagt, das ist mein Fleisch, das für euch gegeben wird. Und weißt du, was Bethlehem auf Deutsch heißt? Bethlehem heißt Haus des Brotes. Interessant ist, dass im Arabischen Bet Lahm heißt Haus des Fleisches. Würde auch passen. Ja? Aber Jesus macht sich zur Nahrung. Er macht sich zum Brot. Und all das ist schon am Anfang drin. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Johannes 6, 35. Ich komme langsam zum Ende. Wenn du das siehst, wenn Gott sich so zerbrechlich macht, wenn Gott so klein wird, wie kann da die Reaktion sein? Es gibt zwei Reaktionen. Die erste Reaktion ist, ich habe erstmal hier für euch nochmal die Stelle, weil sie so schön ist, so sehr zum Ausdruck bringt, wie Jesus gelebt hat, komplett gelebt für andere. Er hielt nicht fest an dem, wer er selber war, an seinen Privilegien, machte sich selber zum Knecht, machte sich selber zum Brot. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Der heilige Alfons von Liguori fragt, warum tat Jesus das? Wer brachte dich dazu, das zu tun? Ich lese es vor. Mein Jesus, höchster und wahrer Gott, was zog dich herab aus dem Himmel, um in einem kalten Stall geboren zu werden? Was verführte dich, den Schoß deines Vaters zu verlassen und dich in eine harte Krippe zu legen? Was brachte dich vom Thron über den Sternen in armseliges Stroh? Was führte dich aus der Mitte der neun Engelschöre in die Mitte zweier Tiere? Du, der die Seraphim mit heiligem Feuer entflammst, zitterst nun vor Kälte. Du, der die Sterne in Bewegung setzte, kannst dich nun nicht bewegen, ohne getragen zu werden. Du, der Menschen und Tieren Nahrung gibt, bedarfst der Mutter Milch, um nicht zu verhungern. Du, der die Freude des Himmels ist, weinst in deinem Leid. Sag, wer brachte dich hinab in solches Elend? Die Liebe tat es. Wenn das die Wahrheit ist, wenn du diese Szene siehst, gibt es nur zwei Reaktionen. Die eine Reaktion ist die der Anbetung. Das ist das, was die drei Könige tun. Und sie bringen ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das Schöne an dem, finde ich, es hat alles drei Bedeutungen. Gold, das ist was Kostbares. Du kannst Jesus das bringen, was kostbar ist. Weihrauch, das ist die Anbetung. Du kannst Jesus deine Anbetung bringen. Und schließlich bringen sie ihm Myrrhe da. Und Myrrhe ist eigentlich ein Begräbnis, eine Begräbnissubstanz, und die ist bitter. Du kannst Jesus das Bittere bringen. Und alles drei wird ihm als Opfer gebracht. Aber die andere Reaktion ist sofort die überwiegende. Und dieser Gott, der von den neun Engelskörnern herabsteigt und im Stroh sich so verletzlich, so entäußerlich macht. Wisst ihr, was die Reaktion der Menschen ist? Die Engel singen auf dem Feld Friede den Menschen auf Erden. Und das Erste, was passiert ist, dass man versucht, ihn zu ermorden. Das Erste, was passiert ist, dass sie nach ein paar Tagen wegziehen müssen, weil Herodes ihn versucht zu ermorden. Gott kommt als Baby und das Erste, was passiert ist, ein Komplott, ihn umzubringen. Jesus, es geht weiter. Jesus wird später Menschen befreien, die dämonisch gefesselt sind. Die Reaktion der Menschen drauf ist, dass sie sagen, das ist der Anführer der Dämonen. Mit Hilfe der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Schließlich ist er derjenige, der anderen hilft, der andere heilt. Was tun die Menschen? Sie schlagen ihn ins Kreuz und sagen, anderen hat er geholfen, jetzt kann er sich selbst nicht helfen. Es zeigt von Anfang an die Bosheit des Menschen, die auf die Verletzlichkeit Gottes und auf die Hingabe Gottes mit Hass reagiert. Ihr Lieben, ich will nicht stehen bleiben bei dem Negativen, sondern ich will stehen bleiben bei dem, was das mit dir machen kann. Dass es fundamental verändert, wie wir über Kinder denken und denken sollten, ist, glaube ich, offenkundig. Das ist das eine. Wenn Gott diesen Weg wählt, als Baby zu kommen, sagt es was Fundamentales über die Kindheit. Und gleichzeitig gibt es die Kirchenväter, die haben überlegt, wie ist das? Hat Gott, als er Mensch wurde, hat er wirklich alles im Menschen angenommen oder war er vielleicht nur Scheinmensch? Und dann haben die Kirchenväter gesagt, er war wahrer Mensch, denn, jetzt berühmter kirchlich-theologischer Lehrsatz, was nicht angenommen wurde, wurde nicht geheilt. Das heißt, wenn Jesus nur einen Teil der menschlichen Existenz angenommen hätte, hätte er nur einen Teil der menschlichen Existenz erlöst. Die Idee ist, weil Jesus die gesamte Menschlichkeit angenommen hat, hat er auch die gesamte Menschlichkeit erlöst. Und jetzt sage ich was über dich. Wenn Jesus Baby wurde und kleines Kind wurde, dann kann er auch deine Kindheit erlösen. Denn die Kindheit ist ja vorbei und viele Menschen leiden ein Leben lang an dem, was in der Kindheit war oder nicht war. Aber wenn Jesus als Gott, er war ja nicht nur ein Baby, er war Gott, hineingestiegen ist in all das, in diese Verletzlichkeit von Baby und von Kindheit, dann ist das ein Schlüssel auch für dich. Ich habe heute vor, jetzt gerade vor, als ich mich vorbereitet habe, nochmal meinen Lieblingsphilosophen Ferdinand Ulrich gelesen, der ein wunderbares, aber leider extrem schwer verständliches Buch über die Kindheit geschrieben hat. Und er sagt, es gibt vier Dinge, die Kinder können und die Erwachsene meistens verlernen. Und zwar sagt er, das Spielen, das Staunen, die Hoffnung und das Schlafen. Nochmal. Kinder können spielen, staunen, hoffen und schlafen. Kinder können eigentlich nichts anderes als spielen. Von Anfang an spielen Kinder. Die lernen das nie. Das Ernsthafte kommt erst später. Das Natürliche ist das Spiel. Erstmal, du gibst dem, sie spielen damit rum. Schließlich, das Staunen muss ein Kind auch nicht lernen, es ist das Normale. Ich gehe mit meiner Tochter Anna raus zum Müll raustragen und der Mond geht auf und sie sagt, Papa, schau mal, der Mond. Und ich sage, ja, der Mond ist schon aufgegangen. Und dann fällt mir auf, Moment, nur weil ich ihn schon oft gesehen habe, heißt ja nicht, dass es da heute nicht für mich noch was zu sehen gäbe. Und ich muss mich bekehren und sagen, stimmt, der Mond. Kinder staunen und im Staunen ist Reichtum im Sein. Schließlich, hoffen ist für Kinder das Natürliche. Kinder freuen sich auf den Urlaub, freuen sich auf morgen, freuen sich auf den nächsten Geburtstag. Du musst erwachsen werden, um aufzuhören zu hoffen. Und eher so, es passiert nicht mehr viel. Das ist der große Philosoph Ernst Bloch, der Atheist war, der aber intensiv über das Thema Hoffnung nachgedacht hat, war eigentlich eher sozialistisch oder kommunistisch geprägt. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Prinzip Hoffnung. Und er sagt, dass eigentlich in der Moderne, in der wir jetzt leben, es dieses Prinzip Hoffnung so nicht mehr automatisch gibt. Er sagt, wir bauen zwar Zukunft, also wir wollen weiter und Fortschritt ist ganz wichtig und ganz toll, aber er sagt, von da vorne kommt niemand mehr auf uns zu. Und in der Zukunft wartet niemand mehr auf uns. In einem Kind, bei einem Kind wartet jemand. Wenn ich nach Hause komme, wartet die Mama. Oder wartet jemand. Und später, wenn ich in die Schule komme, dann ist da was. Da wartet was auf mich. Wenn du erwachsen wirst und deine Kindheit verlierst, lebst du in einer geraubten Zukunft. Es bleibt nur noch Fortschritt. Es geht nur weiter, aber von dort kommt nichts mehr zu auf dich. Deswegen brauchen wir eine Bekehrung zur Kindheit, um das Hoffen wieder zu lernen. Und schließlich der Schlaf. Ich bin selber nicht der größte Schläfer, aber Kinder können schlafen. Kinder können spielen und dann legen sie sich hin und schlafen. Und dann stehen sie morgens auf und hallo und weiter geht's. Und unsere Unfähigkeit zu schlafen, unsere Unfähigkeit zu hoffen, unsere Unfähigkeit zu staunen und die Unfähigkeit, sich spielerisch am Leben zu freuen, zeigt, dass wir nicht Kinder sind, sondern dass wir irgendwie so vergreiste Erwachsene geworden sind. Und wenn das aber stimmt, dass Jesus Baby geworden ist, in Jesus wird ja alles neu. Und Jesus ist ja überzeitlich. Und in Jesus hast du einen Zugang zur gleichen Kindschaft Gottes. Du kannst ja Kind Gottes nur deswegen sein, weil Gott ein Baby wurde in Bethlehem. Deswegen darfst du ein Kind Gottes sein, das staunen kann, das schlafen kann, das hoffen kann und das spielen kann. Ich möchte enden mit ein paar Zitaten aus den Kirchenliedern. Mich berührt das, dass eines der ganz bekannten Weihnachtslieder über die Kindheit geht. Und das heißt, ihr Kinderlein kommet. Wisst ihr, wo das Lied geschrieben wurde? In Augsburg. Von einem Priester, der zur Allgäuer Erweckungsbewegung gehörte. Direkt am Dom gegenüber ist sein Haus, das man heute noch sieht, da ist sogar eine Tafel, dass der dort gelebt hat. Es gibt mit die schönste Theologie überhaupt, ist in den Weihnachtsliedern verpackt. Ich bringe euch nur ein paar Beispiele. Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein. Und so weiter, zweite Strophe. In seine Lieb versenken will ich mich ganz hinab. Mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich hab. Dich wahren Gott ich finde in meinem Fleisch und Blut. Darum ich fest mich binde an dich, mein höchstes Gut. Er ist im Fleisch und Blut gekommen und deswegen will ich mich an ihn binden. Ein Geist werden mit ihm. Kennt ihr das Lied? Nun freut euch, ihr Christen. Das ist das, was immer heißt. Kommt, lasset uns anbeten. Kommt, lasset uns anbeten. Dritte Strophe. Der Abglanz des Vaters, Herr der Herren alle, ist heute erschienen in unserem Fleisch. Gott ist geboren als ein Kind im Stalle. Kommt, lasset uns anbeten. Vierte Strophe. Schaut, wie er in Armut liegt auf Stroh gebettet. O schenken wir Liebe für Liebe ihm. Jesus, das Kindlein, das uns alle errettet. Wie ist es, wenn in die Welt der Erwachsenen ein Kind kommt, um sie zu erretten? Um die altgewordene Menschheit wieder zu Kindern zu machen? Schließlich, manche finden das kitschig, aber es ist nicht kitschig. Stille Nacht, heilige Nacht. Alles schläft, einsam wacht. Holder Knabe im lockigen Haar. Schlaf in himmlischer Ruhe. Schlaf in himmlischer Ruhe. Stille Nacht. Wie ist es, wenn die Nacht der Welt des Volkes im Dunkeln sieht, auf einmal erhellt wird von einem Glanz, wo selbst die Nacht nicht mehr bedrohlich ist und du deswegen schlafen kannst in himmlischer Ruhe? So wie Gott geschlafen hat und geruht hat am siebten Tag. Und wo alles heil wird. Und wo auf einmal Frieden ist im Sein, seit er kam, als Baby. Und schließlich, ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seele und Mut, nimm alles hin und lass dir es wohlgefallen. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Zu einem Baby kann keiner Nein sagen. wenn du ein Baby auf dem Arm hast, der härteste Kerl wird weich. Und das wusste Gott und wurde ein Baby. Ich lag in tiefster Todesnacht. Du warst meine Sonne. Die Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. O, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen.
Die Menschwerdung Jesu Christi, das Thema an Weihnachten in der Welt und schon heute das Thema des soeben gehörten Grundkurses des Glaubens auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und Dr. Hartl aus Augsburg für die Bereitstellung des Audiomaterials. Mehr Vorträge von Dr. Hartl finden Sie auch auf www.gebetshaus.org. Wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung sehr gerne auch als CD kostenfrei bei unserem CD-Dienst ab dem nächsten Werktag nach den Feiertagen bestellen, und zwar unter der Rufnummer 08328 921 120. Natürlich können Sie diese Sendung auch sehr gerne herunterladen, und zwar auf horeb.org und dann bei den Podcasts vom Grundkurs des Glaubens. Für Sie war Leon Bichler in München am Mikrofon und ich wünsche Ihnen vorab gesegnete Weihnachten im Kreise Ihrer Liebsten und mit Jesus Christus in Ihrer Herzmitte. Behüt Sie Gott!
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.